Vergleichbar. Ja, was?
19,
okay. Bei mir ist 17. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Ja, begrüße recht herzlich zur heutigen Einheit, Seminareinheit. Wir hatten jetzt 2 Wochen Pause. Das war auch der Grund, warum ich den Strawson-Text sozusagen aufgesplittet habe auf 2 Teile und mir gedacht habe, da kann man irgendwie wiederholend heute etwas sagen, was wir vor 2 Wochen schon teilweise gehört haben, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass es ein wichtiger Text ist und genau aus diesem Grund, dass wir da heute ein paar Sachen noch wiederholen. Weil auch ein Argument anknüpft, das wir schon von Nagel kennen, nämlich seine Kritik am Emergenzbegriff. Bevor wir damit beginnen, wir haben heute ein Referat, die Frau Jetz, sie ist dort, lasse ich Ihnen die Anwesenheitsliste wieder durchgehen. Wenn alle unterschrieben haben, dann hole ich es mal hinten wieder oder Sie bringen es mir vor oder so irgendwie. Dann möchte ich heute, bevor wir beginnen, noch ein Lob aussprechen, weil ich mich sehr gefreut, dass einige es geschafft haben, den Workshop zu besuchen und sich sogar von Freitag bis Samstag fast alle Vorträge angehört haben. Ich glaube, es war ganz interessant und irgendwie lustig, mal auch andere Leute, teilweise sogar so gut situierte Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen aus anderen Ländern irgendwie zu hören und sich das mal anzuschauen, wie die ausschauen und wie die so reden und so. Ich finde es immer ganz witzig, da hat man dann ein bisschen einen Vergleich. Genau zu dem, was bei einem selber sozusagen im Hörsaal geschieht oder beziehungsweise eben aus ihrer Perspektive, für mich war es immer ganz interessant, wie andere Leute vortragen, die ich noch studiert habe. Außerdem hat es mich gefreut, dass Sie sozusagen gekommen sind, weil das für mich geheißen hat, dass Sie auch irgendwie Interesse an dem Thema haben. Und ich denke, es ist immer leicht, Common Sense-Theorien sozusagen Gefallen zu finden und diese Common Sense-Theorien zu akzeptieren. Aber mich persönlich hat es immer eher gereizt, sozusagen die abwegigen Wege oder die abwegigen Ideen irgendwie zu untersuchen, die aufs Erste eher absurd erscheinen. Und mir hat es immer Spaß gemacht, irgendwie dafür Argumente zu finden und mich mit Leuten zu streiten, die gesagt haben, nein, der Common Sense hat recht und das ist schon so. Und ja, man kann das jetzt natürlich auch irgendwie pathologisch verstehen. Nichtsdestotrotz, was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich mich gefreut habe, dass Sie sich irgendwie für das Thema auch interessieren und dass Sie auch irgendwie diesen Workshop, also einige von Ihnen besucht haben. Und genau, wollte ich mich bedanken, das war irgendwie schön. Außerdem, mir hat es Spaß gemacht und ich glaube, es war auch ganz okay, oder? Genau, anyway, gibt es Fragen von Ihnen allgemeiner Natur zur Abschlussarbeit, zu den Exposés, die Sie abgeben müssen? Ich habe eine Arbeit bekommen, jetzt schon von der Frau Bouveau. Wer ist das? Dachte ich mir, dass die nicht da ist. Die muss nämlich einige Male nicht da gewesen sein, weil es ist irgendwie seltsam, dass mir jemand schon jetzt Mitte Semester eine Abschlussarbeit schickt, obwohl sozusagen eigentlich noch gar nicht raus ist, was so die Leute gut oder schlecht finden an dem Hauptthema, nämlich sozusagen der Theorie des Panpsychismus. Und dementsprechend, ich habe diese Arbeit ja nur kurz irgendwie überflogen und es ist auch sozusagen auch nichts oder relativ wenig sozusagen zum Panpsychismus selbst geschrieben worden, eh klar, weil wir noch kaum etwas dazu gelesen haben. Ja. Also deswegen hat mich diese Abschlussarbeit ein bisschen gewundert, zunächst einmal das und andererseits, ich habe doch gesagt, ich brauche ein Exposé und dann schaue ich mir das an und dann entscheide ich, ja, das ist gut oder da sollten Sie vielleicht noch die eine oder andere Literatur hinzunehmen. Wie auch immer, jedenfalls, ich habe diese Abschlussarbeit einfach per E-Mail zugeschickt bekommen und habe mich irgendwie gewundert. Diese Abschlussarbeiten, die Sie mir abgeben sollen, dann schlussendlich, die sollen Sie auch auf die Plattform hochladen. Da gibt es einen eigenen Ordner mit Abschlussarbeiten oder Endarbeitersemester, so ähnlich heißt er, und da laden sie ihre Arbeiten hoch und nicht an mich per E-Mail schicken, genau, weil das sollte eigentlich alles gesammelt eben in dieser Plattform sein. Darum nehme ich mal an, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, oder habe ich das nicht gesagt? Vielleicht noch nicht, dann sage ich es jetzt. Wie gesagt, sie ist eh nicht da, also insofern ist es eh egal. Woran ich Sie noch erinnern wollte, ist, dass Sie mir nächste Woche die Exposés in ausgedruckter Form mitbringen, wo Sie mir eben kurz darlegen, was Sie in Ihrer Abschlussarbeit schreiben wollen. Sie müssen sich damit nicht hundertprozentig festlegen, aber zumindest mir eine Idee davon geben, in welche Richtung es gehen soll. Genau. Gibt es dazu Fragen? Ja,
ja, generell nochmal zum Thema. Können Sie da vielleicht nochmal den Rahmen erwähnen?
Ja, der Rahmen, im Grunde genommen, ich möchte gar nicht so viel sagen. Ja. Es ist, also ich sehe es so, in den Pflichtübungen oder Pflichtvorlesungen, egal in welcher Uni ich bis jetzt gehalten habe, war es immer so, dass ich gesagt habe, Sie müssen sich auf das ganze Themengebiet beziehen. Oder ich sage von vornherein, Sie müssen sich nur einen Text hernehmen und diesen Text bearbeiten. Einen Text aus dem Semester, je nach Stufe, je nach was für ein Seminar das war. Ob das ein, da bei der Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten zum Beispiel, das habe ich ein paar Mal gemacht, da war es immer so, nehmen Sie sich einen Text, stellen Sie das Argument dieses Textes dar und bearbeiten Sie es kritisch, also kritisch im Sinne von kritisch hinterfragen, vielleicht ein eigenes Argument entwickeln oder sich zumindest irgendwie überlegen, wie hat das der Autor, wie hätte das der Autor meinen können, nicht im Sinn von kritisch, ich finde das nicht gut oder blöd oder was auch immer, sondern halt irgendwie eine kritische Darstellung. Eben bei den anspruchsvolleren Seminaren, sage ich jetzt einmal, die keine Einführungsvorlesungen oder Einführungsseminare waren, war es eher so, dass ich immer gesagt habe, nehmen Sie irgendwie den gesamten Rahmen her und versuchen Sie einen Bogen zu spannen von dem, was wir da gehört haben und stellen Sie ein paar Argumente, die Sie für besonders wichtig halten, dar. Das bedeutet, Sie sollen alle Texte, die gelesen wurden, mit einarbeiten. Ich selbst habe das immer so erfahren, also egal wo ich ein Seminar gemacht habe, es war immer der Anspruch da, dass die Texte, die gelesen werden sollten, natürlich dann auch in der Seminararbeit irgendwie Niederschlag finden sollten. Weil das ist ja sozusagen der Witz an der Sache, dass man ein Seminar macht und wenn man ein Lektüre-Seminar macht, dass man davon ausgeht, dass alle Leute prinzipiell so und so die Texte gelesen haben. Ja. Nun ist es so, dass ich das irgendwie in dem Fall jetzt nicht so eng eingrenzen will, weil ich mir denke, wir haben so viel und so weit auch über das Thema hinaus diskutiert, dass es mich schon auch irgendwie interessieren würde, wenn Sie sozusagen eine eigene Idee oder einen eigenen Ansatz oder ein eigenes Argument, das mir bislang nicht bekannt ist oder unbekannt ist, bei der Hand haben, wenn Sie das einbauen wollen, dann ist das natürlich legitim. Und insofern sage ich, wenn ich mir jetzt so vorstellen würde, wie so eine Arbeit ausschaut, also so eine fiktive Arbeit, wenn ich die in der Hand hätte, dann würde ich da lesen, was ist genau das schwierige Problem des Bewusstseins, wie kommen wir überhaupt dazu, das als Problem anzusehen, also die Texte von Gary und Chalmers zum Beispiel, ich glaube, das ist ganz gut dargestellt. Das ist sozusagen nur mal die Einführung oder die Hinführung zum eigentlichen Problem. Das eigentliche Problem ist dann eigentlich, was mache ich sozusagen mit dem Resultat, das mir Gary und Chalmers, so wie wir es gelesen haben, da vorstellt. Also was soll ich sozusagen mit den Ergebnissen anfangen? Als einen Lösungsvorschlag verstanden, würde das eben in diese Theorie führen, die wir jetzt gerade da besprechen, die ja höchst absurd irgendwie anmutet und durchaus auch theoretisch problematisch ist, und da würde ich mir denken, dass Sie zumindest ein Argument, über das wir hier sprechen, und es gibt verschiedene, wir werden auch noch verschiedene hören, ein Argument zumindest bringen, warum diese Theorie, die Annahme dieser Theorie sinnvoll ist. Da nehmen Sie sich einen Text her, im besten Fall zwei Texte, die auf ein bestimmtes Argument abzielen, das stellen Sie dar. Und dann erwarte ich mir auch, dass Sie vielleicht kurz auch eine kritische Anmerkung zu etwaigen Problemen mit dieser Theorie machen. Und auch da werden wir noch einige hören, nämlich nächste Stunde, also einen allgemeinen Überblick. Und die folgenden Stunden dann drauf, konkreter je auf ein ganz spezifisches Problem und beziehungsweise ein spezifisches Pro-Argument abgezielt, das wir dann bearbeiten werden und diskutieren werden. Das ist das eine Argument, das für den Panpsychismus entwickelt wurde, das Argument von den intrinsischen Naturen sozusagen, von William Seeger und noch von anderen. Und das spezielle Problem, auch über das wir schon jetzt öfters gesprochen haben, das sogenannte Kombinationsproblem, das in letzter Zeit vor allem von Philipp Koff wieder in die Diskussion eingebracht wurde. Also sozusagen einfach ein bisschen einen Bogen, aber Sie haben natürlich Freiheit auch da irgendwie ein bisschen selber, ich meine, ich appelliere an ihre Eigenständigkeit und an ihr Interesse an dem Thema, dass Sie da irgendwie etwas machen, das Ihnen auch zusagt. Also wenn Sie da irgendwie was Eigenes entwickeln wollen, dann steht Ihnen das offen, und wenn Sie es gut machen, wenn Sie eine gute Note dafür bekommen, so einfach ist es. Und wenn Sie es aber ganz normal machen mit sozusagen, Sie stellen den Verlauf sozusagen der Argumentation da, wie wir es besprochen haben, so wie ich es Ihnen jetzt gerade gesagt habe, dann ist das auch vollkommen okay, dann ist es auch gut. Nur eben, wie gesagt, bei der Arbeit, die ich bislang jetzt schon erhalten habe, wo ich mich total gewundert habe, die zielt sozusagen nur auf das schwierige Problem ab und bespricht eigentlich kaum sozusagen die Konsequenzen, und das ist irgendwie, das ist für mich sozusagen, das reicht mir nicht, weil das ist, wir haben halb Zeit sozusagen, und da ist noch einiges offen, und ja. Gut, gibt es für Sie sonst noch Fragen diesbezüglich? Gut, dann würde ich vorschlagen, hören wir uns heute das Referat von der Frau Jetz an, die uns den zweiten Teil von Strawsons Paper Realistic Monism darstellt. Ich werde dann sozusagen im Anschluss an das Referat, werden wir das sozusagen nochmal diskutieren, und werden es nochmal versuchen, auch zu rekapitulieren, was wir letzte Stunde schon von dem anderen Kollegen gehört haben. Genau, was sozusagen die Eingangspassagen, die Argumentation, warum der Physikalismus überhaupt eine problematische Position ist, obwohl wir das eh schon oft gehört haben, nochmal kurz durchbesprechen. Okay.
Ja,
setzen Sie sich hin.
Okay, ich referiere eben den zweiten Teil von Strawsons Text Realistic Monism, Why Physicalism Entails Panpsychism. Ich werde am Anfang eine Wiederholung dessen bringen, was der Kollege vorige Woche eh ganz schön dargestellt hat, und später dann eben auf das eigene, also das Resultat, das eben Strawson hier zieht, den Mikropsychismus oder eben den Panpsychismus eingeht. Okay, Strawson wendet sich grundsätzlich mal gegen die Annahme des traditionellen Physikalismus bzw. Materialismus, die er da so beschreibt, dass eben davon ausgegangen wird, dass physical stuff oder sozusagen die Materie, alles woraus irgendwie das Existente besteht, dass das an sich für sich absolut nicht erfahrungsmäßig ist, erlebnismäßig ist. Ich verwende immer wieder diesen Begriff erlebnismäßig, weil wir mit Bewusstsein und mit Mentalität vielleicht Dinge assoziieren, die uns zu vertraut sind. Also Erfahrungsmäßigkeit ist vielleicht noch so ein Erlebnismäßigkeit. Genau, ist vielleicht noch ein Begriff, zu dem wir eher kommen, wenn wir uns überlegen, wie sozusagen die ultimativen Bestandteile irgendwie bewusstseinsfähig sein sollen. Okay. Er setzt eben dem traditionellen Physikalismus entgegen, dass dass sozusagen die Erfahrung, also diese Erlebnismäßigkeit ein physikalisches Faktum ist, genauso, dass das absolut nicht reduzibel ist, dass das genauso real und konkret ist wie Tische und Stühle. Er hat eben da ein bisschen einen eigenen Begriff von Physikalität. Es, Also er appelliert da irgendwie an die unmittelbare Evidenz. Also es ist einfach der Fall, dass wir uns in der Regel wahrnehmen als Wahrnehmende. Also es gibt einen Wahrnehmenden, es gibt dieses Moment und es gibt eben das Moment desjenigen, das uns gegenübersteht. Er wendet sich, wenn er eben auf eigentlich diese unmittelbare Evidenz von Erfahrung oder erlebnismäßigem, also wenn er darauf baut, wendet er sich nicht nur gegen diese reduktiven Materialisten und Physikalisten, sondern auch gegen idealistische Strömungen, die reduktiv die Möglichkeit postulieren, dass sozusagen nur aus dem Erlebnismäßigen heraus oder aus dem Mentalen oder Geistigen sich die Materialität gebiert, das Physikalische. Für ihn ist es eben der Fall, dass wir definitiv davon ausgehen können, dass es da dieses Erlebnismäßige gibt und das Nicht-Erlebnismäßige, also es weicht doch später ein bisschen auf, und dass beides in physikalischen Termini irgendwie zu beschreiben und zu verstehen ist. Er weist relativ polemisch die Annahmen eben eines Dualismus von sich, eben eines wie immer gearteten Substanz- oder sonstigem Dualismus, der eben davon ausgeht, dass es hier irgendwie um zwei fundamental ganz verschiedene Dinge geht, die es eben zu vereinen gilt irgendwie. Und eben, wie gesagt, gegen die Position, dass es im Grunde, also dass im Grunde dieses Erlebnismäßige reduzierbar sein wird auf Materielles. Ja, seine Position ist eben diejenige eines monistischen Physikalismus. Er bringt da auch wiederum polemisch, aber verständlich, also hier appelliert er irgendwie an unseren Common Sense, weil Sie vorhin davon gesprochen haben, dass das vielleicht abwegig klingen mag. Es gibt ja auch Positionen, Dannett haben wir kurz gehört, die eben sozusagen das Erlebnismäßige in gewisser Hinsicht leugnen oder meinen, dass wir hier ein verfehltes Sprachspiel betreiben. Und er macht sehr deutlich, dass irgendwie allein der Versuch, sozusagen dieses Erlebnismäßige als fundamentales Faktum zu leugnen, eigentlich extrem absurd ist und einem Glauben entspricht. Also er spricht wirklich von Faith und das macht auch ziemlich gut verständlich, würde ich meinen. Gut, in der Frage, wie es dazu kommen kann, eben so wie es der traditionelle Physikalismus postuliert, dass aus gänzlich nicht erlebnisfähigen oder mäßigen Dingen, dass daraus Erlebnismäßiges entsteht, wird in der Regel immer in irgendeiner Form von dem Konzept der Emergenz ausgegangen. Und dem wenden wir uns jetzt mal zu. Also er fragt danach, ob es möglich sein kann, eigentlich auch seine Position, eben diejenige, dass letztendlich diese konkrete physikalische Realität der Erfahrung ist, also der Erfahrung vorhanden ist, ob das vereinbar ist mit dem traditionellen Physikalismus, der da meint, okay, es gibt sie, es gibt offenbar die Erfahrung, also die Realität, die Existenz dieses Phänomens wird eben selten verleugnet, aber es entsteht oder eben emergiert aus gänzlich unerlebnismäßigem Stoff. Ja, von Emergenz spricht man dann, wenn ein System, also ein System, sagen wir A, ja, Dinge hervorbringt, die mit B beschreibbar wären. Und zwar gänzlich dieses erste System bringt gänzlich B hervor. Es kann nicht so sein, dass eine weitere Variable C oder E eingeführt wird, die ebenfalls an der Beteiligung die ebenfalls beteiligt ist am Entstehen von B. Sonst wäre es keine echte Emergenz.
Aber das ist doch immer so. Wenn Sie Wasser haben als ein System und das hat Teile, sage ich jetzt mal H2O-Moleküle, dann haben Sie zwei, was meinen Sie mit Variablen? Variablen wären dann die H2O-Moleküle?
Ich meinte dann, dass vielleicht ist das...
Dann hätten Sie noch eine weitere Variable sozusagen, nämlich Temperatur, Luftdruck etc. Also da hätten Sie sozusagen eine Vielzahl Variablen, die man berücksichtigen müsste, damit man dem System S, sage ich jetzt mal Wasser, die Eigenschaft flüssig zuschreiben könnte.
Okay, aber bei dieser Sache mit dem Wasser ist es ja eben so, dass die Variablen, die hinzukommen, und das war anders gemeint, das werde ich gleich explizieren, ebenfalls sozusagen physikalisch beschreibbar sind. Also es ist sowohl A als auch B, also diese unflüssigen Wassermoleküle, als auch die Flüssigkeit dann von bestimmten Konstellationen, das ist, also alles ist reduzierbar hier auf physikalische Termini. Es ist das, was ich meinte, dasjenige, das sich vielleicht leicht veranschaulichen lässt mit dem Beispiel, wie es möglich sein könnte, dass eben Räumliches aus Nicht-Räumlichen entsteht. Also es dürfte dann nicht so sein, diese Variable C werden, dass irgendwie die Umstände, die Räumlichkeit providen. Also im Falle des Wassers ist es so, dass die Bestandteile an sich ja eben dieselben Eigenschaften haben, also die Bestandteile des flüssigen Wassers, also der trockenen H2O-Moleküle. Das sind beides.
Nein, sie haben nicht dieselben Eigenschaften. Das ist das Wasser, halt das Systemeigenschaft, flüssig zu sein. Mhm. Das ist eine Eigenschaft, die emergent ist, ja. Aus dem Grund, weil sie eben H2O-Moleküle nicht haben.
Mhm, okay.
Das ist der Witz, glaube ich, an der Sache des Emergenzbegriffs.
Ja, also der Emergenzbegriff ist auch im Falle des Wassers gerechtfertigt. Vielleicht habe ich mich auch hier.
Na, machen wir einfach verrannt. Weiter. Ich wusste, man kann das ja nachher nochmal vielleicht diskutieren. Ich wollte nur sagen, sozusagen auch im Falle von Wasser und auch im Falle von der Reduzierbarkeit haben wir nicht nur zwei Variablen, sondern wir haben eine Vielzahl von Variablen, die mehr oder weniger dann zu dem Auftreten einer Eigenschaft führt, die das System als Ganzes hat, aber die Teile als solche nicht haben. Mhm. Auch die Teile unter den jeweiligen, auch unter Hinzuziehung sozusagen der jeweiligen Variablen, weil ich kann mir zwei H2O-Moleküle hernehmen und kann sie unter Raumtemperatur mit gleichbleibendem Luftdruck zusammentun und sie werden trotzdem nicht die Eigenschaft entwickeln, flüssig zu sein, sondern da bräuchte ich sozusagen ein größeres System, sprich die Systemgröße, die Raumtemperatur, der Luftdruck etc., das sind sozusagen Variablen, die damit reinspielen und die sozusagen nichts damit zu tun haben, sozusagen die treffen auf die Teile genauso zu wie auf das ganze System. Mhm. Nur das System entwickelt eben eine Eigenschaft, die den Teilen nicht zukommt. Mhm. So glaube ich.
Also ja, das stimmt schon.
Ich wollte Sie da jetzt nicht verwirren.
Ich habe womöglich auch was Falsches gesagt. Ich bin noch ziemlich müde. Ja, okay, eben auf die Emergenz kommen wir jetzt noch mal so zu sprechen. Wie es der Kollege voriges Mal gebracht hat, ist es so, dass eben Strawson nach einer möglichen Analogie hier sucht, wie es möglich ist, eben dieses Erlebnismäßige aus dem Nicht-Erlebnismäßigen, also dieses Entstehen irgendwie zu erklären. Und da kommt eben dieses Beispiel des Wassers scheinbar gelegen, das eben so ein wunderbares Beispiel für Emergenz darstellt. Also da ist es eben tatsächlich so, dass es so ist, dass diese einzelnen Teile des Systems eben Eigenschaften nicht besitzen, zunächst, und dann verändert sich das System und es treten dann Eigenschaften hervor, die eben die einzelnen Teile nicht haben. Im Falle des Bewusstseins kann man, oder also des Erlebnismäßigen kann man aber so nicht vorgehen. Weshalb nicht? Er geht einfach davon aus, dass es sich, dass das Erlebnismäßige sich nicht reduzieren lässt und dass sozusagen überhaupt die Notion, es reduzieren zu wollen, eine Existenzverleugnung des Erlebnismäßigen darstellt. Wollen Sie das vielleicht klären? Also er geht kurz auf Dennett ein, der meint, okay, es ist so, es ist der Fall, dass es uns erscheint, als ob es die phänomenale Wirklichkeit gäbe. Und Strawson meint hier, dass sozusagen dieses uns Erscheinen einfach schon ein Beweis dafür ist, dass es Erlebnismäßigkeit gibt. Ja, und ich bin mir nicht...
Ja. Das sozusagen... Also das war jetzt, das bereitet Schwierigkeiten, wollen Sie, dass ich das nochmal vielleicht kurz sage? Oder?
Ja, bitte.
Okay. Also wenn wir versuchen sozusagen, dass das die der Clou der ganzen Argumentation, die wir sozusagen eingangs mit Pierre und Chalmers irgendwie gemacht haben, und ich wiederhole mich, aber Wiederholungen sind ja oft gut, irgendwann brennt sich sozusagen, wird es so mantrisch und dann hat sich in ihr Gehirn eingebrannt und das werden sie dann ihr ganzes Studium nicht mehr loswerden, da werden sie dann immer denken, so, ach, das mit dem Erleben, das geht irgendwie nicht so einfach, und da werden sie vielleicht immer an den Blaumauer denken und sich denken, ah, der hat das so oft wiederholt, da muss irgendwas dran sein. Genauso, nur sozusagen ein kleiner Sidestep, genauso wie witzigerweise bei dem Workshop, bei dem Vortrag sozusagen die Wichtigkeit des Panpsychismus damit argumentiert wurde, damit belegt wurde, dass ein Kollege von mir gemeint hat, ja, schauen Sie sich einfach mal die Geschichte der Philosophie an. So viele Leute haben diese Theorie implizit vertreten, da muss doch irgendwas dran sein. Ja? Also, wenn ich mir denke, wie viele Leute über tausende Jahre schon hinweg an Dinge glauben, die de facto entweder nicht existent sind oder vollkommener Blödsinn sind, glaube ich, dass das kein gutes Argument für eine Theorie ist. Nichtsdestotrotz, bezüglich zurückkommend auf das Problem von Bewusstsein und dessen Reduzierbarkeit oder vermeintliche Reduzierbarkeit auf physikalische Prozesse. Der Witz an der Sache ist der, wir haben zwei unterschiedliche Ideen von Reduzierbarkeit. Ja. Das eine ist epistemologisch, bedeutet erkenntnistheoretisch. Das andere ist ontologisch oder metaphysisch, bedeutet auf das Sein der Dinge bezogen. Dennett, den Sie jetzt genannt haben, wäre jemand, der sagt, da ist zwar irgendwie sowas wie Bewusstsein, aber im Wesentlichen ist das eine bloße Illusion. In Wahrheit, ontologisch gesehen, ist da nichts. Er vertritt eine recht krude Position diesbezüglich. Eine weniger krude Position diesbezüglich vertreten sogenannte Identitätstheoretiker. Sie sagen sozusagen, schauen Sie her, wir sind auf so viele Dinge draufgekommen im Laufe unserer sozusagen wissenschaftlichen Entwicklung, wie zum Beispiel, ein ewig strapaziertes Beispiel, wir haben es heute schon wieder gehört, wir sind draufgekommen, Wasser ist nichts anderes als H2O-Moleküle. Man könnte noch andere sagen, wir sind draufgekommen, dass mir fällt leider kein gutes Beispiel. Wir sind draufgekommen, dass die menschlichen Gene identisch sind mit der DNA, mit dieser Doppelhelix. Ja? Das konstituiert im Wesentlichen das menschliche Gen und aus diesem menschlichen Gen lassen sich dann kausal aus dieser Doppelhelix sozusagen bestimmte Eigenschaften ableiten etc. Jetzt sagen diese Leute, im Laufe dieser sozusagen Wissenschaftsentwicklung haben wir schon so vieles entdeckt und es könnte auch durchaus sein, auch wenn es sich so verhält, dass wir glauben, Bewusstsein ist etwas ganz Eigenständiges und für sich Existierendes. Könnte es ja sein, dass wir draufkommen, nein, Bewusstsein schaut zwar so aus, als ob es etwas Eigenständiges wäre, in Wahrheit ist es seinem Sein nach nicht eigenständig, sondern reduzierbar auf etwas anderes, nämlich, ich sage jetzt mal, auf physikalische Prozesse, weil das eben das Konzept ist, das wir hier jetzt in dieser Lehrveranstaltung strapazieren. Sprich, wir haben erkenntnistheoretisch sehr wohl einen sozusagen ausgezeichneten Zugang zu diesem Phänomen. Wir sind uns bewusst, dass wir erleben. Ja? Wir haben eine erste Person-Perspektive unseres Wahrnehmens. Wir haben unmittelbaren Zugang zu unseren Erlebnissen, zu unseren Gefühlen etc. Ja? Diese Leute sagen aber nichtsdestotrotz, das mag sein, dass du unmittelbaren Zugang dazu hast, aber wenn wir das Ganze genauer untersuchen, werden wir irgendwann draufkommen, dass all diese Gefühle und so weiter nichts anderes ist, als irgendwelche Funktionen, irgendwelche Vorgänge, C-Faserfeuerungen im Falle von Schmerz zum Beispiel, in deinem Gehirn. Wir werden eine Identität feststellen und diese Identität wird notwendig heißen, so sein. Und aus dem Grund, weil wir Identitäten herstellen können, können wir dann auch so sagen, dass all diese Phänomene schlussendlich zurückführbar sind auf bestimmte Prozesse. Das lässt sich dann irgendwie noch ausdifferenzieren, etc. Jetzt ist es einfach so, der Witz an der Sache mit dem Bewusstsein ist der, dass man nicht trennen kann zwischen dem Erscheinen von etwas und dem Sein von etwas im Fall von Bewusstsein. Bei Bewusstsein ist es so, bei Wasser ist es so, es erscheint flüssig, aber seinem Sein nach ist es H2O. Bei Bewusstsein kann es nicht so sein, dass es erscheint schmerzhaft, aber in Wahrheit ist es gar nicht schmerzhaft, sondern es ist etwas ganz was anderes. Denn dann ließe sich folgender Fall konstruieren, und den habe ich eh auch schon öfters sozusagen nachgestellt. Es könnte so sein, wir stellen fest, Bewusstsein, sage ich jetzt mal im Sinne von der Geschmack des heutigen Kaffees in der Früh. Es schmeckt bitter, es schmeckt aber wohlig. Nichts ist besser als eine gute Tasse heißen schwarzen Kaffees. Agent irgendwas aus Twin Peaks sagt das immer so. kann sich jemand erinnern, wie der geheißen hat? Okay, muss ich nachschauen. Der Geschmack des heißen, warmen Kaffees auf der Zunge, bitter schmeckt er ein bisschen, so etwas sehr Eigenständiges. Es fühlt sich für jeden irgendwie anders an. Der eine hat vorher ein Pfefferminzbonbon gelutscht, der andere hat vorher einen Wein getrunken. Wie auch immer, es fühlt sich für jeden sehr individuell an. Jeder hat zu diesem Bewusstseinsphänomen einen ganz eigenen, erstpersonalen Zugang. Der Witz an der Sache ist, es fühlt sich so an, und wir identifizieren das jetzt mit einer bestimmten, sozusagen mit einem bestimmten Gehirnzustand. Sagen wir jetzt mal, da feuern irgendwelche C-Fasern. Jetzt wäre es durchaus vorstellbar, dass wir auf irgendeinem anderen Planeten draufkommen, diese Identität stimmt so gar nicht, weil in dem Falle auf dem anderen Planeten wäre es so, dass genau dieses Erlebnis nicht identisch ist mit C-Faserfeuerungen, sondern mit, ich sage jetzt XYZ. Insofern würde dieses Geschmackserlebnis seinem Sein nach so nicht existieren. Das ist der Witz an der Sache von diesen Identitätsbehauptungen. Das ist aber absurd, eine absurde Annahme, denn wenn sich etwas anfühlt, so oder so zu sein, ich sage jetzt mal, wenn es sich so anfühlt, Schmerzen zu haben, dann handelt es sich um Schmerz. Egal, ob das identisch ist mit einem bestimmten Gehirnzustand oder ob das identisch ist mit einem bestimmten Arrangement von Tischen. Ja? Angenommen, Ihr Schmerz ist lediglich davon abhängig, wie diese Tische hier organisiert sind. Würde man diese Tische umstellen und Sie hätten trotzdem Schmerzen, würden wir sagen, da stimmt was nicht. Diese Schmerzen sind nicht mit dem Arrangement von den Tischen identisch, denn ich kann die Tische umstellen und Ihr Schmerz wäre trotzdem da. Und diese Leute würden aber sagen, nein, dann handelt es sich nicht um denselben Schmerz. Dann ist das was anderes, dann ist es kein Schmerz. Und das kann man eben sozusagen so nicht sagen, denn im Falle von Bewusstsein fällt das Erscheinen, eben dieser erkenntnistheoretische Zugang mit dem Sein, also sozusagen mit seinem ontologischen Status, zusammen. Und das ist der Witz an diesen ganzen H2O-Behauptungen. Dasselbe ist jetzt natürlich, dasselbe gilt auch für das gesamte Emergenzproblem, aber darauf möchte ich dann sozusagen nochmal zu sprechen kommen, wenn ich den Text von Strawson wiederhole. Also sozusagen, ja, genau.
Das Wasserbeispiel haben wir jetzt besprochen. Hat sich eben als ungeeignete Analogie es ist eine ungeeignete Ontologie, um diesen Zusammenhang irgendwie zu erklären, den der traditionelle Physikalismus eben postuliert. Strawson meinte eben, diese Analogie von eine Analogie wäre treffender, die von dem Ausmaß wäre, wie die Behauptung eben, dass es möglich ist, dass prinzipiell nicht räumliche mathematische Teile oder was auch immer das, also Punkte, dass nicht räumliche Elemente räumliches, dass aus diesen nicht räumlichen Elementen räumliches hervorgeht. Das scheint zunächst, es erscheint absurd, das ist klar, es ist aber jedoch schon der Fall, dass eben erkenntnistheoretisch es durchaus Sinn machen kann, mit solchen Modellierungen umzugehen. Also es wird, so schreibt er zumindest in seinem Text, sehr wohl mit solchen Dingen gerechnet, mit nicht räumlichen Teilchen oder es, also worauf ich hinaus will, ist, dass es erkenntnistheoretisch Sinn machen kann, mit solchen Modellen zu arbeiten. Aber wenn man so metaphysisch straight ist, also oder wenn man sich das ontologisch anschaut, dann ist es einfach evident, dass das so etwas nicht der Fall sein kann. Und so verhält es sich seiner Meinung nach eben auch mit der Möglichkeit von unerlebnismäßigem Stoff zu erlebnismäßigem Stoff zu kommen. Es ist einfach, man kann darüber reden im erkenntnistheoretischen Sinne, aber es ist einfach metaphysisch nicht möglich. er meint, dass ich das überhaupt so irgendwie durchsetzen konnte, hängt mit einem Missverständnis Humes zusammen, der eben die Dinge a priori anbelangend, die erkenntnistheoretische Restriktion einführte, dass wir im Grunde eben nicht wissen können, welche Effekte diese da haben können, aber der aber nicht postuliert hat, dass sozusagen für die Welt des Seienden, also für die phänomenale Welt, es genauso gilt, dass anything producen könnte. Es ist eben nicht so. Man muss schon davon ausgehen, dass wenn Y durch X produziert wird, dass X irgendeine Art von intrinsischer Eignung oder gar schon die Eigenschaft, so meint ja Strawson, eben besitzen muss, dieses Y plausibel hervorzubringen. Es muss eben irgendeine Art von intelligentem Zusammenhang geben zwischen diesem X und diesem Y, also zwischen dem Erlebnismäßigen und dem Nicht-Erlebnismäßigen. Sonst würde es sich eben um ein Wunder handeln, um diese Brute Emergence, die eben jeder, also die einfach sehr unplausibel ist und nichts weiterbringt hier. Also
das Argument ist, glaube ich, dasselbe, wie es schon Thomas Nagel in seinem Aufsatz formuliert hat. Wenn wir von Kausalität sprechen, sprechen wir auch hier wiederum von einem notwendigen Zusammenhang zweier Ereignisse. Sprich, das eine Ereignis als die Ursache ruft das andere Ereignis als seine Wirkung hervor. Von dieser Notwendigkeit können wir sprechen, wenn es sich sozusagen um eine kohärente Form von Emergenz handelt. Sprich, in diesem Falle wäre das kohärente Hervorgehen des Flüssigseins aus den bestimmten Eigenschaften der H2O-Moleküle, wenn sie bestimmte Variablen mit reingenommen, zu einem System sozusagen zusammengenommen werden, dann produzieren sie auf kohärente Weise die Eigenschaft, flüssig zu sein. Das lässt sich verstehen, da lässt sich sozusagen ein kausaler Pfad von einer bestimmten Eigenschaft auf die Teile des Systems irgendwie nachverfolgen und dessen Interaktion, dessen gesetzmäßiger Interaktion untereinander. Das Problem ist jetzt nun bei Bewusstsein, und Strawson strapaziert hier eben das Beispiel, eine Analogie, die dem Beispiel von Emergenz von Bewusstem aus Nichtbewusstem entsprechen würde, wäre das Hervorgehen von Ausgedehnten aus Nicht-Ausgedehnten zum Beispiel. Wir hätten sozusagen keine Möglichkeit zu verstehen, wie aus Nicht-Ausgedehnten etwas Ausgedehntes entstehen können soll. Das ist etwas, was wir uns schlichtweg nicht vorstellen können, wo keine gesetzmäßige Zurückverfolgung oder keine sozusagen kein Zurückgehen auf die Ursprünge des Nicht-Ausgedehnten vom Ausgedehnten in irgendeiner Form, in sinnvoller Weise, in verständlicher Art und Weise, in kohärenter Weise nachvollzogen werden kann. Wie wir es etwa bei Wasser tun können. Also wir können das nicht zurückführen. Ergo, sagt er, hier handelt es sich nicht in Anlehnung an eine Idee von Van Gulik, hier handelt es sich sozusagen nicht um eine weiche Form von Emergenz oder um eine sozusagen intelligible Form von Emergenz, sondern hier würde es sich um eine Form von nackter oder bloßer, radikaler Emergenz handeln. Sprich eine Emergenz, wo ein Phänomen entsteht, das aber sozusagen in seinen Eigenschaften überhaupt nicht mehr intelligibel, sprich verständlich, auf seine Grundlagen zurückgeführt werden kann. Und das ist der Witz. Und da sagt er, wenn wir so etwas annehmen, also sozusagen wenn wir im Humeschen Sinne sozusagen zwei Ereignisse kausal miteinander in Verbindung setzen, die aber in dem Sinne nicht unserem Begriff von Kausalität, nämlich sprich einer notwendigen Verknüpfung von Ursachen und Wirkung entsprechen, dann können wir im Grunde genommen alles behaupten. Der Witz an der Sache ist, dann bräuchten wir den Physikalismus nicht leugnen, eklar, sondern dann könnten wir sagen, das ist wahr, dann würden alle Argumente sozusagen nicht halten. Der Witz an der Sache ist, dann wäre nicht einmal der Physikalismus wahr, weil dann könnten wir uns sozusagen auch darauf zurückziehen, zu sagen, wir brauchen weder das Physikalische als Ursache für das Mentale, sondern das Mentale wird von irgendetwas anderem verursacht, zum Beispiel irgendeinem alten Mann, der ganz weit weg irgendwo sitzt. Diese Annahme ist genauso kohärent wie diejenige, dass Bewusstsein aus Nichtbewussten entspringt. Weil, warum sollten wir uns sozusagen die Mühe machen zu sagen, okay, da gibt es etwas Materielles und das hängt irgendwie damit zusammen. Ich könnte genauso gut sagen, Da gibt es irgendwen, der macht mein Licht an, bumm, und der macht es auch wieder aus. Dann kommen wir gar nicht in die Schwierigkeiten zu erklären, warum geringer organisierte Systeme eine andere Form von Bewusstsein haben, weil dann gibt es den Typen und der macht einfach, dass diese Form von Bewusstsein, die wir haben, einzigartig ist und dass die Form von Bewusstsein, die Schnecken haben und die Mäuse haben und die Hamster haben und die vielleicht Hunde haben, wiederum auch einzigartig ist in ihrer Art und Weise. Wir würden uns viele Probleme ersparen, nur sagt Strawson, okay, aber das ist nicht Wissenschaft. Wenn wir sozusagen etwas erklären wollen, und erklären impliziert so eine Form von Kausalität, nämlich von notwendiger Zurückführung der Wirkungen auf ihre Ursachen, dann müssen wir sozusagen, ja, dann muss da irgendwo, dann müssen wir einen Weg finden, wie wir erklären können, dass zum Beispiel eben Bewusstsein aus etwas entstehen kann. Eine sinnvolle Annahme dahingehend wäre dann zu sagen, es entsteht nicht aus etwas komplett Nichtbewussten, sondern es entsteht aus etwas, das in irgendeiner Form schon so etwas wie Bewusstsein hat. Er kommt mit, sozusagen, in Analogie dazu, kommt er mit dem Spruch ex nihilo nihil fit, aus nichts wird nichts, ein alter Spruch, der öfters schon in der Philosophiegeschichte aufgetaucht ist und für alle möglichen Sachen schon strapaziert wurde, wie auch immer, also aus nichts kann nichts werden, ergo, wenn wir vom Bewusstsein sprechen und Bewusstsein erklären wollen und da auch einen sinnvollen Rückgang, einen verständlichen Rückgang auf seine Fundamente bewerkstelligen wollen, dann müssen wir in irgendeiner Form Zusatzannahmen treffen. Eine solche Zusatzannahme wäre, dass wenn der Physikalismus in dem, was er sagt, in irgendeiner Form nur wahr ist, sprich die physikalische Beschreibung der Welt hat ihren eigenen Wahrheitswert und das möchten wir zugestehen, dann müssen wir eine zusätzliche Annahme treffen, und das wäre genauso das Gleiche, was David Chalmers in gewisser Weise gesagt hat. Da müssen wir eine zusätzliche Annahme treffen, nämlich, dass es Eigenschaften innerhalb dieses physikalischen oder vermeintlich physikalischen gibt, die eben nicht vollkommen reduziert werden können auf die physikalischen Relationen, sondern die etwas Eigenständiges sind. Deswegen strapaziert er auch wiederum diesen Begriff zwischen extrinsisch und intrinsisch. Etwas Innerliches produziert und etwas Äußerliches, Relationen, die wiederum andere Relationen, neuere und komplexere Strukturen etc. produzieren. Sprich, er redet eigentlich davon, dass wenn es wahr ist, dass unsere Welt materiell ist in irgendeiner Form und wenn dieses materielle physikalische Eigenschaften hat, dann hat es zusätzlich auch noch mentale Eigenschaften, weil sonst könnten wir das Bewusstsein nicht erklären. Und wir wollen ja zugestehen, wir sind in irgendeiner Form materielle Wesen und es gibt irgendwie kohärente Annahmen, die eine Interaktion zwischen dem Materiellen und dem Metallen irgendwie nahelegen, denn eben der Bäre hat es schon gesagt, wir werfen Aspirin ein, das Kopf geht weg. Das kann natürlich auch nur Einbildung sein, weil man könnte auch Homöopathie nehmen zum Beispiel, dann wird es vielleicht auch weggehen und dann hätte man keinen so einen direkten kausalen Konnex. Wie auch immer, in jedem Fall, hier gibt es in irgendeiner Form eine intelligible Verbindung. Ergo legt sich die Annahme nahe, dass es irgendwie ein Substrat gibt, das zwei Eigenschaften hat, die sozusagen beide nicht aufeinander reduzierbar sind und das würde uns dann dahin führen, was eben Strawson dann vorstellen würde oder was dann eben die Kollegin jetzt noch weiter ausführen würde.
Genau, also wenn es sozusagen eine plausible Erklärung dafür geben soll, wie das Bewusste aus dem Unbewussten entsteht, dann bringt das Modell der Emergenz hier nichts und es erscheint geradezu eben commonsensehaft anzunehmen, dass es viel eher so ist, dass sozusagen die Ultimates, so nannte sie, diese Letztkonstituenten, letzten Teile, Energien, was auch immer, die alles ausmachen, dass die bereits schon diese Eigenschaft aufweisen. Das erscheint doch sehr plausibel. Denn diese Brute Emergence, also diese wunderhafte Emergenz, ist unbefriedigend für den menschlichen Verstand. Also sie bringt uns nicht weiter. Dann könnten wir viele logische Gesetze über Bord werfen. Da würde ich gleich gerne nur anmerken, dass eben Strawson selbst meint, dass sozusagen die ultimativen Eigenschaften dieser ultimativen letzten Teile sehr wohl Brute sein könnten, im Sinne von kontingent und beliebig, aber dass es eben ihm am Herzen liegt, dass eben das Emergenz, die Emergenz selbst, also das Emergenzmodell nicht als solches begriffen wird. Und da könnte man doch eigentlich sagen, dass die Emergenz auch ein Teil dieser Fundamental Properties, also dieser kontingenten, einfach dieses kontingenten Gegebenen des Seins, diese letzten Teile beinhaltet. Allerdings hätte das natürlich auch keinen weiteren Erklärungswert. Also,
wie meinen Sie das?
Also warum sozusagen, jeder Mensch geht doch hoffentlich davon aus, dass es sozusagen Dinge gibt, die gibt es, die werden wir vielleicht niemals erklären können. Ja? Also weshalb die Ultimates, diese letzten Teile, weshalb die so beschaffen sind, wie die sind,
ist schwierig. Das ist genauso, wenn wir beantworten wollen, warum gibt es überhaupt Bewusstsein,
genau.
Das ist irgendwie eine, ich meine, es ist nicht
also sozusagen... nicht gerade die Frage, aber warum gibt es die Welt, oder es ist irgendwie, es ist eine naja, ich, also mein Einwand wäre hier, also oder mein, es gäbe doch die Möglichkeit zu sagen, dass sozusagen dieses letzte, also die letzten Eigenschaften dieser Ultimates eben, dass es zu denen gehört, dass das Bewusstsein aus ihnen emergiert. Das, warum nicht? Also, das meine ich, ist. Es ist sozusagen, es ist auch irgendwo ein theologisches Begehren, so unbedingt den Sinn darin finden zu müssen, weshalb. Weshalb nämlich und nicht wie. Weshalb Bewusstsein emergiert aus diesen Teilen, die Physikalisten als nicht bewusstseinsfähiger annehmen.
Ich glaube, das will Strawson gar nicht irgendwie beantworten. Drum. Ich glaube, es geht ihm einzig und allein darum, dass wir haben, das Bewusstsein ist nicht leugbar und aus dem Grund müssen wir einen Weg finden, wie wir zumindest irgendwie eine intelligente Interpretation unserer eigenen menschlichen Verfasstheit, aber auch die Verfasstheit sozusagen der Natur, die uns irgendwie in unserem alltäglichen in unserer alltäglichen Weltpraxis begegnet, wie wir die irgendwie sinnvoll interpretieren können oder beziehungsweise eine Theorie finden können, die bestimmte Phänomene erklärt. Ich glaube, darum geht es nicht. Ich glaube kaum, dass er theologische Interessen hegt, irgendwie zu erklären, warum es Bewusstsein überhaupt gibt. Ich glaube, das ist sozusagen eine Frage, die man wahrscheinlich relativ schwer beantworten kann, warum es überhaupt so etwas gibt. Das ist ein großes Rätsel. Deswegen ist es auch irgendwie fundamental, weil man es nicht zurückführen kann und auch nicht leugnen kann.
Genau, also es geht ihm im Grunde um Plausibilisierung. Aber es ist sozusagen nicht falsch, also nicht logisch inkohärent zu sagen, dass diese Ultimates einfach wunderhaft diese Teile, also Bewusstsein hervorbringen.
Nein, ich würde sagen, das können wir ja dann quasi okay. auch, das können Sie ja dann auch Ihre Kollegen, Kolleginnen fragen.
Okay, ja, die Rede von einem möglichen Proto-Bewusstsein oder einer Proto-Erlebnismäßigkeit birgt dieselben Probleme wie die Rede von der Emergenz. Es bleibt einfach die Frage bestehen, wie es möglich sein kann, dass, wenn wir in intelligibler Weise davon reden wollen, dass eben Bewusstseinsmäßiges aus Nicht-Bewusstseinsmäßigem entsteht, wie dieses Nicht-Bewusstseinsmäßige diese intrinsische Befähigung haben kann, ja, oder welchem Element dieses nicht bewusstseinsfähigem gemäß eben bewusstseinsfähiges hervorgebracht wird. Das ist eben diese alte Frage, die sich viele Dualisten stellen, also wie das zusammenkommen kann. Und die viel einfache oder die ziemlich plausible Antwort eben, die wie gesagt jetzt schon sehr oft Strawson eben gibt, ist, dass sich einfach diese Fragen nicht zu stellen brauchen, wenn man davon ausgeht, dass eben nicht etwas gänzlich Neues geboren wird aus diesem materiellen Unbewussten, sondern dass diese beiden, also dass sowohl Bewusstseinsfähiges als auch Nicht-Bewusstseinsfähiges eben Eigenschaften des Physikalischen sind. Ja, ich werde noch erwähnen, dass er den neutralen Monismus bringt, der vereinbar ist mit seiner Position, der besagt, dass eben also der genau das besagt, dass wenn wir uns überlegen, wie bewusstseinsfähige, unfähiges Bewusstseinsfähigem wird, dass wir davon ausgehen können, dass beide Elemente Teile eines anderen sind und keine neuen Faktoren eingeführt werden müssen, um das zu erklären. Also beide wären dann gleichermaßen Bestandteile, also X und Y wären beide gleichermaßen Bestandteil von Z. Und so, so wäre es Emergenz und auch eben Proto-Konzepte wären dann schon sinnvoll, weil eben sich Gleichartiges aus Gleichartigem ergibt. Ja. Dann kommen wir schon auf den letzten Teil, nämlich auf den Mikropsychismus bzw. eben Panpsychismus zu sprechen. Wenn davon ausgegangen wird, dass diese letzten Teile eben erlebnismäßige und nicht erlebnismäßige Eigenschaften haben, kann man sich überlegen, ob dies auf alle zutrifft oder nur auf manche zutrifft. Und für Strawson ist es plausibler anzunehmen, dass diese Eigenschaft des Bewusstseinsfähigen auf alle zutrifft, analog dazu, dass sozusagen die raumzeitliche Konstitution auch auf alle diese Ultimates zutrifft und nicht nur auf manche. Und wenn man nun diese Sichtweise annimmt, dass diese letzten Teilchen, dass sozusagen das Existierende in irgendeiner Art und Weise bewusstseinsfähig ist oder erlebnismäßig, dann stellen sich natürlich eine Reihe eben von neuen Fragen. Und zwar danach eben, wie wir überhaupt bewusstseinsfähige Subjekte definieren. Also mit Strawson können wir sagen, eben die diese letzten Teilchen haben irgendwie diese Befähigung. Menschen haben es, wir können die, also wir unterstellen mal Tieren, auch eine Art von eben Bewusstseinsfähigkeit. Also wer sind die möglichen Subjekte dieser Eigenschaft und wie ist diese Eigenschaft dann beschaffen? Also es bräuchte hier eine Reihe von Ausdifferenzierungen. Dann stellt sich eigentlich das Kombinationsproblem eben wieder, wie es möglich sein kann, dass aus diesen mikroerfahrungsmäßigen Teilchen so etwas wie unser Bewusstsein, also Makroerfahrungsmäßigkeit, zustande kommt. Er meint, dass wir hier schon auf das Modell der Emergenz oder eben des Proto-Bewusstseins irgendwie zurückgreifen können, weil wir eben nun sozusagen die Berechtigung haben anzunehmen, dass sich aus demselben halt in einer anderen Form etwas Größeres und Komplexeres ergibt, das aber immer noch dasselbe ist, eben das Bewusstseinsfähige. Also vielleicht kann man hier eine Analogie ziehen zwischen der Materialität unseres Körpers, eben unser Körper ist auch etwas Großes, Komplexes, sehr Feines gleichzeitig, und unser Körper besteht eben aus kleinen materiellen Einheiten, und vielleicht kann man das vergleichen damit, wie unser Bewusstsein aus diesen kleinen Bewusstseinseinheiten besteht. Ja, das Subjekt-Objekt-Denken wird dann natürlich auch, müsste dann auch einer gewissen Revision unterzogen werden. Ja. Danke.
Okay. Dann lade ich Sie gleich ein, sozusagen vielleicht haben Sie Verständnisfragen zum Vortrag oder zum Referat der Kollegin? Meinen Sie so klar? Sind Sie sozusagen auch mit der Darstellung einverstanden? Die üblichen Fragen. Ich habe eigentlich meine Anmerkungen. Ja,
bitte. Können Sie nochmal erklären, was bedeutet eigentlich das Kombinationsprogramm?
Ja, kann ich nochmal erklären. Mache ich dann am Schluss. Werden wir auch nochmal genauer besprechen. Ja, ne, ich habe meine Fragen eigentlich eh schon gehabt. Insofern, wenn Sie keine Fragen haben, dann würde ich vorschlagen, wäre ich wieder mal in meiner eigenen Art und Weise nochmal vielleicht durch den Text kurz durchskippen und genau, oft ist es, kommt Zeit, kommt Rat, dann ergeben sich meistens eh noch Fragen, weil ich glaube, der Text war nicht so leicht, wie er erschienen ist, und ich glaube, dass er doch einige Probleme mit sich bringt, eben zum Beispiel, was die Kollegin angesprochen hat, das Kombinationsproblem, das hier Strauss noch überhaupt nicht genannt hat, und das, glaube ich, ein relativ virulentes für dieses Konzept von Barmpsychismus ist. Genau. Nichtsdestotrotz, danke. Und dann gehen wir halt ein bisschen weiter. Ich werde den Text einfach jetzt wiederholen, und wenn Sie sozusagen nochmals Fragen haben, das meiste hat die Kollegin eh schon in ihrem Referat gebracht, aber ich habe mir gedacht, sozusagen, um das Ganze noch einmal einheitlich präsent zu haben, nochmal durchzugehen. Ich meine, der Witz an der Sache ist, ich habe das eh schon auch vor 2 Wochen gesagt, dass Strawson seine Position Real Physicalism nennt, wo wir doch irgendwie die ganze Zeit sprechen, dass Physikalismus irgendwie kein Konzept, kein adäquates Konzept ist, um Bewusstseinsphänomene irgendwie zu beschreiben bzw. zu erklären. Nichtsdestotrotz nennt er sein Konzept Real Physicalism. Warum? Er bringt einige Punkte. Und zwar, er geht von ein paar Überlegungen aus, die vor allem mit der Idee einer, ich sage jetzt einmal, einer Zwei-Aspekte-Theorie, diesen Begriff haben wir von Chalmers schon gehört, Zwei-Aspekte-Theorie der Information, das bedeutet einfach, ein Etwas hat zwei fundamentale Aspekte, die sozusagen nicht aufeinander irgendwie zurückgeführt werden können, die aber nichtsdestotrotz zwei Aspekte dieses einen sind. Das ist der Witz an der Sache einer Eigenschaft, dass sie immer Eigenschaft von etwas sein muss. Insofern ist es eine Form von, eine Form von Eigenschaftsdualismus, würde ich sagen. Das ist zunächst das, was er vorstellt, sagt aber dann, dass wir sozusagen mit den Konsequenzen dieses Eigenschaftsdualismus eigentlich nicht fertig werden, weil die führen uns genauso wie ein Substanzdualismus mehr oder weniger zu denselben Problemen. Ergo müssen wir eine andere Annahme machen. Das wäre eben ein Barmpsychismus, oder das wäre das, was er Mikropsychismus nennt oder Mikropsychismus. Was macht den Physikalismus als Physikalismus aus? Er sagt zunächst einmal, alles was existiert, ist physischer Natur. Das würde auch die Physik so behaupten. Alles was ist, ist das Physikalische. Was ist genau dieses Etwas, was Sie damit bezeichnen? Er sagt, every concrete phenomenon, also alles, was uns irgendwie erscheint, sagt, das, was ich als Phänomen verstehe, ist das, was irgendwie raumzeitlich irgendwie existiert, raumzeitlich gegeben ist. Die These, die der Physikalismus einnimmt, das Physikalismus, um das von seinem Real Physikalismus abzuheben, das, was sozusagen der tatsächliche Physikalismus vertritt, der sagt, es existiert nur Physikalisches. Physikalisches bedeutet, er schließt damit aus, dass so etwas wie Mentales existiert. Er kontrastiert sozusagen das Physikalische gegenüber dem Bewussten, dem Erlebnismäßigen, dem Mentalen. Es existiert nur Physikalisches. Jetzt sagt er aber, mentale Zustände oder Episoden sind konkrete Phänomene. Sprich, alles das, was raumzeitlich existiert. Mentale Episoden, erlebnismäßig Gegebenes, ist auch etwas, was raumzeitlich existiert. Insofern, was natürlich eine andere Seinsweise hat als das materiell Gegebene, nichtsdestotrotz sagt er, auch das sind konkrete Phänomene, wir können sie nicht leugnen. Er wird dann ein bisschen polemisch, sagt, es gibt Leute, die leugnen, dass sie mentale Zustände haben und so weiter, aber mit denen will er sich gar nicht unterhalten, das hält er für die größte Absurdität sozusagen der Wissenschaft, dass sie das unmittelbarste und evident Gegebenste sozusagen leugnet. Man kann darüber streiten, ob Bewusstsein tatsächlich so evident gegeben ist. Es gibt andere Theorien. Wir nehmen es als solches hin. Ich nehme es als solches hin. Gail Strawson geht auch von dieser Annahme aus. Er sagt eben, mentale Zustände und Episoden sind konkrete Phänomene. Wie können wir sie leugnen? Sprich, das, was er vertritt, muss sozusagen zwei Dingen gerecht werden oder zwei Sichtweisen gerecht werden. Er muss einerseits sozusagen die Materialität und das physische und letztlich auch das Physikalische, sprich die gesetzmäßige Interaktion sozusagen, unsere Realität akzeptieren und annehmen. Und andererseits muss er auch die Nichtreduzierbarkeit des Bewusstseins anerkennen. Sprich, wenn wir jetzt sozusagen diese 1 hernehmen, ist es so, dass der Real Physicalism sowohl mentale Zustände als auch physikalische Phänomene als fundamental annimmt. Nichts anderes hat auch irgendwie David Chalmers eigentlich gesagt. Er hat auch gesagt, gehen wir davon aus, dass was die Physik sagt, ist wahr, aber Bewusstsein ist nichtsdestotrotz fundamental, ergo irgendwie haben wir da nicht zwei nicht miteinander vereinbare Dinge oder Eigenschaften, ergo mir legt sich ein Dualismus nahe, ergo wir müssen schauen, wie wir zwischen diesen beiden unterschiedlichen Eigenschaften Brückengesetze oder Gesetzmäßigkeiten finden, die sie in irgendeiner Form korrelieren. Das wäre sozusagen der Anspruch einer Bewusstseinstheorie, aber nichtsdestotrotz sind sie getrennte Phänomene. Nichts anderes sagt irgendwie Strawsons Vorschlag eines Real Physicalism. Wir sagen, mentale Zustände sind fundamental und nichtsdestotrotz sind die physikalischen Phänomene auch etwas, das wir akzeptieren müssen. Also sozusagen die Naturgesetze gelten weiterhin und das gesetzmäßige Verhalten, das notwendige gesetzmäßige Verhalten zwischen einzelnen, sage ich jetzt mal, Materieteilchen oder Objekten nehmen wir auch als solches gültig hin. Sie hätten eine Frage?
Heißt Punkt 3, dass alle mentalen Zustände von physikalischen Zuständen ausgehen?
Nein, heißt es glaube ich nicht. Ich glaube eben Strawson will damit nur sagen, dass Real Physicalism, und das ist sozusagen ja der Witz an seinen Überlegungen, Real Physicalism sagt, es gibt nur Physikalisches, obwohl er sozusagen vorgibt, die Wirklichkeit zu beschreiben. Wirklich sind aber nichtsdestotrotz mentale Phänomene. Ergo, wenn wir den Physikalismus hernehmen, dann müsste er in irgendeiner Form das Auftreten mentaler Phänomene erklären können. Nichts anderes sagt er. Dadurch kommt er auch dann auf den Begriff der Emergenz. Er leugnet mentale Zustände nicht, aber er sagt, sie sind wirklich. Wenn der Physikalismus recht hat, dann muss er erklären können, wie es dazu kommt, dass mentale Zustände wirklich sind. Sprich, er müsste erklären können, wie sie aus etwas Nicht-Mentalen emergieren können.
Bitte. Aber ist es nicht so, dass es gegen unsere Physik, also gegen Materialismus, die Auflehnung der zur eigenen Physik beschreibt?
Nein, das will er, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, er will lediglich sagen, dass das, was die Physik beschreibt, das, was wir sozusagen als das Physikalische und den Physikalismus und bla 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 immer so irgendwie nehmen und akzeptieren, dass das nichts anderes ist als ein wissenschaftlicher Teilbereich. Die Physik beschreibt sozusagen Strukturen und Kausalitäten zwischen Objekten oder zwischen einzelnen Punkten. Nichts anderes tut sie. Sie sagt sozusagen nichts über das Wesen der Dinge selbst aus, sondern sie sagt nur etwas über das Verhalten von Objekten innerhalb eines Systems aus. Gesetzmäßiges Verhalten. Manche Gesetze sind so fundamental, dass sie auf nichts anderes zurückgeführt werden können. Oder manche Eigenschaften von Objekten innerhalb ihrer Struktur sind so fundamental, dass sie auf nichts anderes mehr zurückgeführt werden können, wie Masse, Spin zum Beispiel, Ladung, solche Sachen. Und dann gibt es andere Eigenschaften, die können wiederum auf anderes reduziert werden, nämlich auf fundamentalere. Ergo, nichtsdestotrotz beschreibt die Physik nichts anderes als Strukturen und Kausalitäten zwischen Objekten. Sie sagt damit nichts über das innere Wesen dieser Dinge aus und schon gar nicht sagt sie irgendetwas über das Bewusstsein unserer selbst als auch einem solchen materiellen Objekt aus. Jetzt sagt aber der Strawson, okay, die Physik gibt vor, die wirkliche Welt zu beschreiben. Unser bewusstes Leben ist auch ein konkretes Phänomen. Sprich, es existiert auch raumzeitlich, zumindest zeitlich. Ergo, und es ist uns sehr evident gegeben, ergo müsste eigentlich die Physik mittels ihrer Theorie beschreiben können, wie mentale Zustände auftreten können. Und das versucht sie mittels des Begriffs der Emergenz. Oder das ist das zumindest, was er sozusagen versucht jetzt dann in seinem Aufsatz zu destruieren. Die Physik für sich genommen beschreibt nur einen Teilbereich der Wirklichkeit, so wie er das sieht, ja. Sie sagt noch nichts sozusagen über das Wesen der Dinge aus. Sie ist mehr oder weniger, sie nimmt die Mathematik als ein Werkzeug her und beschreibt damit bestimmte Dynamiken und Kausalitäten. So würde ich das einmal verstehen. Sprich, ein Real-Physikalismus, also diejenigen Physikalisten, die auch irgendwie diesen mentalen Zuständen und zum Nicht-Reduzierbaren gerecht werden wollen, die müssen das irgendwie erklären können. Also in dem Fall, da ist es noch nicht reduzierbar, sondern da sagt er nochmal, das müsste man irgendwie erklären können. Sprich, wenn ein echter Physikalist über den Unterschied zwischen mentalen und physikalischen Phänomenen redet, dann bezieht er sich sozusagen auf eine Unterscheidung innerhalb dieses Ganzen, innerhalb dieses dessen, was er sozusagen nur mittels Strukturen beschreibt, selbst. Insofern kommt er zu dem Schluss, dass das physikalische, sowohl mentale als auch physikalische Aspekte irgendwie gleichermaßen besitzen muss. In Wahrheit ist sozusagen seine These, er geht ja von diesen zwei Thesen aus, er sagt, die eine ist, ich versuche das an die Wand zu zeichnen. Irgendwo waren die Kreide. Seine These und das, was er versucht jetzt zu vereinen, ist seines NG, sprich das, was irgendwie ich glaube, die Physikalisten behaupten würden, dass das Physische durch und durch nicht erlebnismäßig ist. Not experiential, glaube ich, heißt das. Dem stellt er sozusagen seine These gegenüber, den Real Physicalism. Der sagt, Erlebnismäßiges ist ein konkretes Phänomen. Und deswegen muss das Physische sozusagen zwei Aspekte haben, nämlich Nicht-Erlebnismäßiges und Erlebnismäßiges sozusagen. Konkret soll das heißen. So. Wenn das Physikalische nicht erlebnismäßig ist, der Physikalismus aber sagt, er beschreibt die Wirklichkeit voll und ganz, Erleben real ist, somit müsste eigentlich der Physikalismus zeigen können, wie er Erleben beschreibt. Wir haben gehört, das kann er nicht, aus verschiedenen Gründen. Strawson spielt das Ganze noch einmal durch, anhand von dem Begriff der Emergenz. Nämlich, wenn der Physikalismus wahr wäre, dann müsste er mittels des Emergenzbegriffs zumindest zeigen können, wie Punkt 3, Erleben ist real, vereinbar ist mit alles Physische ist nicht erlebnismäßig. Haben Sie Fragen dazu? War das jetzt verständlich oder war es nicht verständlich? Ja.
Ist es nicht ein bisschen ein Problem aus der falschen Begrifflichkeit, wenn er dieses Real Physicalism auch wieder Physikalism nennt?
Ja, es ist ein Witz, weil es ist in Wahrheit gar kein Physikalismus, das ist irgendwie... Der Grund, warum er das macht, ist, dass er, ich glaube, es ist ein Witz ein bisschen.
Ich denke, er nimmt zwei Seiten. Einmal sagt er, Physikalismus ist alles, was nicht erlebensmäßig ist. Und einmal sagt er, Physikalismus ist alles, was existiert quasi. Und dann sagt er, wenn Physikalismus alles ist, was existiert, dann ist es halt Physikalismus im Sinn von nicht erlebensmäßig plus erlebensmäßig. Aber
ich glaube, das ist, also ich glaube, ich würde sagen, der Physikalismus sagt, es gibt nichts Erlebnismäßigen in der Materie. Und er sagt aber, okay, das ist der Physikalismus sozusagen in diesem Sinne. Wir gehen aber nichtsdestotrotz davon aus, dass es sozusagen nur einen Stoff gibt, aus dem die Dinge sind. Weil sie nämlich, Frau Jetz, weil sie nämlich gesagt haben, der monistische Physikalismus, ich glaube, dass sozusagen solche Theorien prinzipiell per Definition immer monistisch sind. Alle Theorien, die sozusagen behaupten, sie könnten alles erklären, sind monistische Theorien. Die lassen sozusagen keinen zweiten oder dritten oder vierten oder zusätzlichen Aspekt sozusagen der Wirklichkeit zu. Insofern ist der Physikalismus ein Monismus, der sagt, es gibt nur das Physische, es gibt nur das Materielle. Und ich kann jetzt als Physikalist nur mittels den Relationen, die zwischen diesen Teilen herrschen, erklären, wie etwas Erlebnismäßiges aus dem Nicht-Erlebnismäßigen hervorgeht. Das ist die These. Und Strawson sagt, okay, die haben recht, es gibt nur die Materie und so weiter, wir sind auch nur aus Materie zusammengesetzt, ja. Aber wenn wir das annehmen, das ist auch Nägels Argument, wenn wir das annehmen, dass wir sozusagen leiblich verfasste Wesen sind, die in irgendeiner Form Bewusstsein und Bewusstsein hervorbringen und wir weisen einen Dualismus zurück, weil aus bestimmten Gründen, ich werde darauf noch kommen, dann würde es sinnvoll sein, wenn wir sagen, lassen wir die Physikalisten recht haben, die beschreiben ja die Wirklichkeit, einen Teilaspekt der Wirklichkeit ganz richtig, dann müssen wir schlussendlich oder sind wir dazu getrieben, eine Zusatzannahme zu treffen, nämlich, dass das, was sich hier kombiniert, in irgendeiner Form immer schon einen erlebnismäßigen Aspekt haben muss, weil wir sonst nämlich nicht zu Erlebnismäßigen kommen. Die Analogie ist die, wir kommen nicht aus nicht Ausgedehnten zu Ausgedehnten. Ergo, genau das gilt auch irgendwie für Bewusstsein aus Nicht-Erlebnismäßigen, ergo müssen wir etwas Erlebnismäßiges annehmen, damit Gleichartigen aus Gleichartigen entstehen kann. Oder eben, um dem Diktum ex nihilo nihil fit gerecht zu werden, aus nichts wird nichts, zu sagen, es muss irgendwie etwas da sein, aus dem dann etwas Gleichartiges werden kann. Sonst hätten wir nämlich das Gleiche, das Problem sozusagen, ich sage jetzt mal, des Substanzdualismus oder des Interaktionismus ist, glaube ich, wenn man es recht versteht, oder so wie es zumindest in der Diskussion und auch in der Philosophiegeschichte immer verstanden worden ist, dass es ein Problem ist der Kausalität, der Zurückführbarkeit von etwas oder der Erklärbarkeit von etwas. Wenn ich sagen will, die eine Substanz wirkt kausal auf die andere Substanz, dann habe ich das Problem, dass zwei ontologisch komplett distinkte Sphären in irgendeiner Form kausal miteinander in Interaktion stehen und ich keine Idee habe, wie diese beiden vollkommen distinkten Substanzen, wie da eine notwendige Kausalität herrschen kann, ein Verhältnis von Ursache und Wirkung. Das hat viele Leute dazu getrieben, eben so etwas, was wir letzte Stunde diskutiert haben, so etwas wie einen Epiphänomenalismus anzunehmen. Sie sagen, es wirkt eigentlich nur das eine, es gibt Kausalität nur in die eine Richtung. Das eine, Emergenzwerk, wahrscheinlich etwas Ähnliches, das eine ruft etwas hervor, das aber wiederum überhaupt keine Rückwirkung auf das andere hat. Das ist eine ziemlich unplausible These, ja? Wenn man davon ausgeht, dass eigentlich das Mentale in diesem Sinne, so wie wir es verstehen, sehr wohl eine Wirkung, kausale Relevanz hat. Bei dem Workshop zum Beispiel, mein Kollege Ludwig Jaskoller aus München, der hat das versucht irgendwie zu erklären, dass wir mit einem ganz seltsamen Kausalitätsbegriff in der Physik operieren und dass man sozusagen, seine These war, glaube ich, dass wir eine Revision des Kausalitätsbegriffs irgendwie herbeiführen müssen, weil sonst könnten wir irgendwie nicht erklären, wie Bewusstsein sozusagen in der materiellen Welt wirken kann. Das ist im Grunde genommen das Problem eines Substanzdualismus und insofern wollte er auch, glaube ich, so ein bisschen auch in diese Kerbe schlagen, weil er sagt, wir haben das gleiche Problem, auch wenn wir diese Doppelaspekttheorie annehmen, so wie sie Strawson irgendwie annimmt. Aber darauf möchte ich dann später zurückkommen. Das Problem ist, wie können wir sozusagen eine Kausalität herstellen? Von zwei distinkten, vollkommen ontologisch distinkten Substanzen fällt es uns schwer, ja? Da haben wir keine Idee davon, wie das funktionieren könnte, ja? Und wenn wir aber sozusagen, wir haben natürlich eine Idee davon, wie Mentales hervorrufen kann. Wir haben zum Beispiel, ich erschrecke mich, ich bekomme Angst, ich fühle ein Kribbeln. Das eine ist sozusagen hervorgerufen durch das andere. Vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber irgendwie herrscht da schon ein kausaler Zusammenhang. Man könnte sogar vielleicht sogar fast ein notwendiger kausaler Zusammenhang. Solche Kausalverhältnisse, glaube ich, kann ich im Falle von man schneidet mir in den Fuß und notwendig ruft das bei mir ein Schmerzerlebnis hervor, müsste ja nicht sein. Könnte sein, dass ich mir in den Fuß schneide und ich habe gar kein Schmerzerlebnis zum Beispiel. Oder ich bin so konzentriert, dass ich gar nichts spüre. Oder es könnte durchaus sein, dass mir jemand in den Fuß schneidet und ich empfinde Glücksgefühle und nicht Schmerz. Also insofern, hier gibt es keine notwendige Korrelation und hier tue ich mir irgendwie schwer, sozusagen, da gibt es nichts Gleichartiges mit Gleichartigen. Insofern, der Grund für die Annahme, dass wenn wir sozusagen den Emergenzbegriff oder wenn wir das Entstehen oder das Werden von Bewusstsein als eine Idee, weil wir haben sozusagen Grund der Annahme, dass auch einfacher gestrickte Systeme als der Mensch Bewusstsein haben, müssen wir sozusagen irgendwie erklären können, wie ein Werden und eine Entwicklung in diesem Zusammenhang möglich ist. Und der sagt, das ist nur möglich, wenn wir sagen, es gibt schon in seinen Ursprüngen, ist alles, was irgendwie materiell existiert, schon erlebnismäßig und wenn es sei es nur proto-erlebnismäßig verfasst, weil sonst könnten wir nicht erklären, wie es überhaupt zu etwas Erlebnismäßigem kommen würde. Weil das wäre das Gleiche, wie erklären, wie etwas nicht ausgedehnt, wie etwas Ausgedehntes aus etwas nicht Ausgedehnten entstehen würde.
Aber hat er das Problem jetzt nicht nur für ein kleines Teilchen zurück verschoben? Und es ist noch immer
das werden wir, ja genau, das werden wir, das wird zu diskutieren sein, ja. Also ich meine, in Wahrheit sage ich Ihnen meine eigene Meinung dann in der letzten Stunde dazu, zu dem Ganzen, was wir da gehört haben, weil natürlich, man muss sich natürlich fragen, was gewinnt man damit, wenn man sagt, jetzt verrate ich schon wieder etwas und in der letzten Stunde wird dann niemand mehr da sitzen. Das habe ich, das ist dann mein Problem, weil ich irgendwie nicht zurückhalten kann. Weil das Problem ist ja überhaupt, also die Idee, die Strawson hier vorstellt auch teilweise, ja, die Idee der Proto-Mentalität, ja, das ist ja etwas eigentlich was höchst problematisches. Proto-mental heißt eine bestimmte Konfiguration, die als Bedingung der Möglichkeit für bewusste Zustände eine Rolle spielt. Ja. Aber protomental heißt nicht bewusst. Sprich, was ist das? Nicht bewusst? Nicht bewusst ist, das sind physikalische Prozesse auch. Wenn ich sage, das Protomentale ist der Grund, warum Bewusstsein entsteht, dann ist das ein rhetorischer Schmäh, ja, sage ich es mal so auf Wienerisch. Ja. Weil in Wahrheit kann ich damit nicht mehr erklären, als der normale Physikalismus erklären kann, weil er sagt einfach, wir haben etwas, nämlich das Physikalische, wenn wir das in irgendeiner Form zusammentun, entsteht Bewusstsein daraus. Wir haben das Proto-Mentale, wir wissen auch nicht genau, wie es funktioniert oder was es ist, aber wenn wir es auf bestimmte Art zusammentun, entsteht Bewusstsein daraus. Sie sehen, wir haben quasi zwei dubiose Eigenschaften oder zwei dubiose Konzepte, wo wir nicht wissen, wie wir quasi Bewusstsein erklären können, aber es klingt irgendwie besser, wenn wir sagen, da gibt es irgendwie was Proto-Mentales drinnen und irgendwie wird daraus dann schon Bewusstsein entstehen können. Ich halte das sozusagen für ein relativ inkohärentes Konzept, Proto-Mentalität. Ja? Also erstens, weil wir keine Idee haben könnten, was Proto-Mental in Wahrheit bedeutet, weil ich kann mir nur vorstellen, bewusst oder nicht bewusst. Das war witzig, weil diejenigen, die beim Vortrag waren, die haben den Vortrag von Philipp Goff gehört und der hat dafür argumentiert, dass Bewusstsein ein vages Konzept ist oder eben kein vages Konzept ist. Das ist der Witz. Können wir uns vorstellen, also er hat so argumentiert, dass er sagt, ab welchem Organisationsgrad oder ab wann würden wir einem System Bewusstsein zusprechen oder nicht? Können wir sagen, nur die Menschen haben Bewusstsein? Können wir nicht. Können wir sagen, alle höher organisierten Dinge, auch ein problematisches Konzept, haben Bewusstsein. Sprich Menschen, Hunde, bla bla bla, es geht zurück bis zu Hamstern, Mäusen, bei Schnecken wird schon wieder problematisch, Fischen auch und so. Sollen wir sagen, nur die haben Bewusstsein? Wir sagen, nein, alles Organische hat Bewusstsein, dann kommen wir, oder alles Lebendige hat Bewusstsein, dann kommen wir sozusagen in die problematische Situation zu sagen, haben Pflanzenbewusstsein? Auch lebendig, schwierig. Manchmal können wir Evidenzen dafür feststellen, manchmal können wir sozusagen so eine Form von intentionalen Verhalten an Pflanzen beobachten, wobei ich das ja nicht, also das ist alles nur reine Spekulation, ja, aber wie auch immer, also sie haben eh schon aufgehört wie auch immer, also ich glaube, man kann alles allem zuschreiben und wir könnten das auch wohlwollend so interpretieren, es hätten bestimmte organische Lebensformen eine Form von intentionalen Verhalten, dem wir das normalerweise nicht zuschreiben würden, ja, wie auch immer, wir müssten irgendwann einmal einen Schnitt machen und sagen, okay, ab genau dann hört etwas auf, bewusst zu sein. Er hat es in einem super witzigen Beispiel festgemacht, und zwar, ich stehe das jetzt von Ihnen, zeige Ihnen das, das war nämlich richtig witzig, und zwar, die dort waren, die den Workshop besucht haben, sieht das jetzt falsch, aber erinnern Sie sich sozusagen, Sie haben sicher irgendwann einmal die Bibel gelesen und in der Bibel kommt sozusagen die Geschichte vor von Lot und seiner Frau. Und Lot, dessen Frau, die soll sich irgendwie nicht umdrehen, weil wenn sie sich umdreht, dann erstarrt sie zu Salz. Zur Salzsäule, genau, ja. Und der Herr Goff hat jetzt sozusagen dieses klassische Beispiel hergenommen und hat gesagt, okay, es gibt den lieben Gott, das, was da in der Bibel steht, ist wahr. Lots Frau ist tatsächlich zu einer Salzsäure erstarrt. Aber nehmen wir an, nur sozusagen for the sake of the argument, nehmen wir an, er hat es nicht so gemacht und Lots Frau war eine Salzsäure, sondern er hat es ganz, 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 ganz langsam gemacht. Er hat quasi immer nur ein kleines Teilchen und noch ein kleines Teilchen und noch ein kleines Teilchen, also können sich das so vorstellen, hat immer ein kleines Teilchen in ein Salzkörnchen umgewandelt. Irgendwann, auf dieser Linie hier, müssten Sie einen Schnitt machen, wenn Bewusstsein kein vages Konzept wäre. Irgendwann müssten Sie hier einen Schnitt machen können und sagen können, okay, ab diesem Zeitpunkt war Lots Frau nicht mehr bewusst. Weil wir würden ja sagen, am Anfang, na gut, er beginnt bei ihrem kleinen Finger, der wird langsam zu Salz. Ich weiß nicht, ob sich das schmerzhaft anfühlt oder nicht. Vielleicht hat sie irgendwie eine Form von Anästhesie bekommen. Anyway, langsam wird alles von ihr zu Salz. Und das greift auch langsam ihr Gehirn an. Aber irgendwann, wenn Bewusstsein kein vages Konzept, sondern ein konkretes Konzept ist, müssten wir sagen können, ab diesem Zeitpunkt ist Lots Frau nicht mehr bewusst. Das können wir aber nicht. Das ist das Problem. Weil dann müsste es so sein, dass ein winzig kleines Materiepartikel sozusagen dafür verantwortlich wäre, ob etwas bewusst oder nicht bewusst ist. Oder sollten wir es uns so vorstellen, das war seine Frage, dass es sich quasi graduell sozusagen ausfädelt, sozusagen Lots Frau, die noch weiterläuft und langsam verwandeln sich sozusagen diese Materiepartikel in Salz und irgendwie sie wird immer dumpfer und immer dumpfer und immer dumpfer und da müssen wir aber trotzdem sagen, irgendwann einmal ist es aus. Das Problem ist, dass wir das nicht sagen können und dass eben wir eben das Bewusstsein im Sinne von sozusagen dieser materiellen Veränderung in irgendeiner Form ein vages Konzept sein müsste, Bewusstsein aber kein vages Konzept ist, weil wir können nur sagen, etwas ist bewusst oder etwas ist nicht bewusst. Deswegen meint er, Bewusstsein muss sozusagen in irgendeiner Form überall vorhanden sein. Bewusstsein ist kein vages Konzept, weil sonst könnten wir nicht erklären, wie Bewusstsein oder so etwas, was wir haben, überhaupt zustande kommt. Wie bin ich auf das jetzt überhaupt gekommen? Ich habe mich sicher in irgendeiner komischen Erzählung verstiegen. Können Sie mich nochmal erinnern, wie wir darauf gekommen sind? Ich glaube, es ist.
Wie ist Wertenentwicklung von Geist möglich? Idee der
Problem. Ja, genau. Es ist sozusagen, es kann nur Gleichartiges, genau, danke. Es kann irgendwie, der Witz ist irgendwie, es kann nur Gleichartiges aus Gleichartigem entstehen, weil eben sozusagen Bewusstsein ist sozusagen kein vages Konzept in dem Sinne. Es ist entweder etwas ist bewusst oder es ist nicht bewusst. Es gibt Stufen von Bewusstsein. Wir sind manchmal, wenn wir aufwachen, ein bisschen diffuser, aber wir sind uns nicht desto trotz bewusst, also entweder jemand ist bewusst oder jemand ist sich nicht bewusst, das ist irgendwie der Witz an der Sache. Und das können wir aber mittels sozusagen der Idee, sozusagen materialistische Interpretationen vom Bewusstsein, dem wären wir nicht gerecht, weil dann müsste es, Chalmers hat dieses Beispiel auch schon gebracht, dann müsste es irgendwann einen Punkt geben, wann ein bestimmter Organisationsgrad Bewusstsein quasi anklickt oder ausklickt, oder wir können uns auch nicht vorstellen, dass Bewusstsein langsam ausfädelt, weil dann würde auch irgendwann mal ein Punkt kommen, wo es überhaupt nicht mehr existent wäre, und wir müssten vorher erklären, was für Zustände das sind, wo es sozusagen ausfädelt. Also das alles ist problematisch. Anyway, Strawson sagt, wie kommen wir zum Panpsychismus? Seine Prämissen sind, Bewusstsein ist ein Faktum, das werden wir einmal als solches anerkennen. Es gibt auch nicht bewusstes Sein der Dinge, sage ich jetzt mal, auch das ist ein Faktum. Dinge ohne Bewusstsein, das ist wiederum ein Blödsinn, weil damit wollte ich eigentlich nur sagen, es gibt so etwas zwischen, wie Relationen zwischen Objekten, die per Definition nicht gewusst oder bewusst sein müssen. Nichtsdestotrotz, in Wahrheit, in seinem Konzept vom Panpsychismus gibt es keine Dinge ohne Bewusstsein. Alles hat in irgendeiner Form eine Form von Bewusstsein. Oder sagen wir von mir aus Proto-Bewusstsein. Eben nichts. Zweitens, es gibt nur eine Art von Bausteinen, aus denen unser Universum besteht. Das ist sozusagen sein monistisches Konzept. Er sagt, wenn wir sagen, es gibt zwei Eigenschaften, dann sind das immer Eigenschaften von einer Substanz. Ja. Wenn wir zwei voneinander komplett getrennte Substanzen annehmen würden, dann würden wir das Problem haben, wie sind die kausal wirksam. Wenn die aber sozusagen alles aus einer neutralen Substanz diese Eigenschaften sind, dann könnten wir unter Umständen, also sozusagen eine Substanz, die sowohl die physikalischen Eigenschaften hat, als auch die mentalen Eigenschaften hat, auch wenn die nicht aufeinander reduzierbar sind, dann könnten wir zumindest erklären, wie so etwas wie Bewusstsein aus diesem neutralen Medium entsteht. Denn dann könnten wir erklären, Bewusstsein aus den erlebnismäßigen Eigenschaften und das Physikalische entspringt sozusagen aus den physikalischen Eigenschaften. Das führt zu Problemen. Eine Zusatzannahme, die ihn dazu bringt, sagt er eben, die Materialität ist uns irgendwie dadurch schon allein gegeben, dass wenn wir etwas aus sozusagen, wenn wir etwas wissen von physikalischen Bestandteilen, dann so, wenn wir sie in der Weise unseres Gehirns sozusagen organisieren, dann entsteht mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit Bewusstsein. Dann haben wir eh schon gehabt das Problem mit der Emergenz, warum sozusagen der Vergleich mit dem Flüssigsein von Wasser und den H2O-Molekülen nicht funktioniert. Er beruft sich da auf ein Paper von Van Gulli, wo eben der Vorschlag, dass sozusagen Flüssigsein eine moderate Form von Emergenz ist, aber Bewusstsein eine radikale Form von Emergenz, eben sowas wie Brute Emergence. Strawson sagt, das ist nicht verständlich, weil da können wir nicht auf verständliche Art und Weise etwas auf etwas anderes zurückführen, ergo es hat überhaupt keinen Erklärungswert, ergo es kommt eigentlich einem Wunder gleich, dass so etwas wie Bewusstsein aus Nichtbewussten entsteht. In dem Fall wäre das gleiche wie, dass etwas Ausgedehntes aus etwas Nicht-Ausgedehnten entstehen würde. Deswegen sagt er, Emergenz kann nicht radikal sein. Wir müssen es irgendwie intelligibel machen. Wie können wir es intelligibel machen? Indem wir sagen, dass sozusagen Bewusstsein auch auf den fundamentalen Ebenen schon vorhanden ist. Damit würde eben sozusagen etwas aus etwas entstehen, das gleichartig ist und nicht ungleichartig. Er versucht somit sozusagen ein Problem zu umgehen. Ergo meint er, wenn wir dann sozusagen so eine Form von Physikalismus hernehmen, dann würde das in Wahrheit sozusagen einen Panpsychismus implizieren. So viel, so kurz. Wir werden auf alle Fälle nochmal auf das Problem von dem Begriff des Protobewussten kommen, was ich wirklich für ein verfehltes Konzept halte. Meiner Ansicht nach, man kann drüber streiten, ich würde auch gern drüber streiten, weil ich selber irgendwie keine konkrete Idee habe, was sich die Leute darunter vorstellen, aber vielleicht können sie mir sozusagen weiterhelfen. Außerdem ergeben sich sozusagen mit diesen Annahmen, die Strawson hier trifft, dass nämlich sozusagen diese Mikropartikelbewusstsein haben, weitere Probleme, und diese Probleme stellt uns die Kollegin nächste Woche vor, ich glaube, das sind Sie, oder? William Seeger hat es in seinem Stanford Encyclopedia Artikel wirklich schön zusammengefasst. Zeigt das sehr schön in sehr kurzer Form Argumente, die für den Panpsychismus sprechen, auch wenn er sie nicht sonderlich großartig ausführt, und Argumente, die gegen den Panpsychismus sprechen. In aller Kürze sozusagen, wobei wir uns dann in den folgenden 2 Stunden mit einem Pro- und einem Kontra-Argument konkreter beschäftigen werden und da konkreter irgendwie drüber diskutieren werden, aber sozusagen als Vorbereitung und Wiederholung für das, was wir schon gehört haben, weil man bleibt ja immerhin bei irgendetwas Konkretem stecken, das Referat von der Kollegin. Und bitte vergessen Sie nicht, die Exposés in ausgedruckter Form mir abzugeben. Super. Okay, dann bis nächstes Mal.